Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Talks. Hallo Florian.
Hallo Lisa.
Heute wieder eine Folge mit dir. Wir haben uns für heute auch ein sehr relevantes Thema rausgesucht. Und zwar wollen wir über die Unternehmensnachfolge generell sprechen, weil es da aktuell einen Anlass dazu gibt. Vielleicht holst du uns mal ganz kurz dazu ab.
Ja, genau. Also das Thema Unternehmensnachfolge wird ja ganz oft verbunden natürlich mit Schenken und Vererben. Und in dem Kontext kommt natürlich schnell dann das Thema Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer auf den Tisch. Und da ist es eben aktuell so, da gibt es für Betriebsvermögen, also alles, was so Unternehmen sind, gibt es ganz spezielle Regelungen, die das Ganze ja oft sehr günstig machen beim Vererben oder Verschenken hinsichtlich der Steuer. Und diese Regelungen, die stehen auf dem Prüfstand, die sind gerade vom Bundesverfassungsgericht und werden da in Kürze dann entschieden, ob die eben verfassungsgemäß sind, dann geht es wahrscheinlich weiter wie bisher, oder aber ob die eben nicht verfassungsgemäß sind. Und dann ist damit zu rechnen, dass es neue Regeln geben wird für das Vererben und Verschenken von Betriebsvermögen. Und da muss man dann natürlich gespannt sein, ob die so gut sind wie die Regeln heute.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Uns doch mal kurz zum aktuellen Status quo ab und vielleicht skizzierst du auch kurz, warum es überhaupt nicht verfassungsgemäß sein sollte, also was die Kritik ist.
Genau, also heute ist es im Endeffekt so, bei Betriebsvermögen, also bei allen Unternehmen, solange jetzt, sage ich mal, nicht übermäßig viel zum Beispiel Geld drin ist oder einfach Vermögen, was jetzt nicht so zum Betrieb gehört, kann man davon ausgehen, dass die meisten Betriebe einer sogenannten 85% Verschonung unterliegen. Das heißt, mal vereinfacht gesagt, dass einfach 85% des Wertes schon mal per se ausgenommen sind von der Erbschaft und Schenkungssteuer. Und dann gibt es sogar noch eine Option auf 100%. Dann hat man ein bisschen höhere Voraussetzungen. Man muss das dann, der Beschenkte oder Erbe muss das Unternehmen länger behalten und muss auch die Mitarbeiterlohnsummen in höherem Maße einhalten. Aber wenn er das macht, dann kommt man sogar eben auf 100%. Das heißt, dann ist sogar das Betriebsvermögen komplett ausgenommen von der Erbschaft und Schenkungssteuer. Wie immer gibt es natürlich noch viele Spezialregeln, die das Ganze unterstützen, aber man kann mal so ganz vereinfachend zusammenfassend sagen, wenn man das gut berät und frühzeitig strukturiert, dann kann man heute mit den heutigen Regeln die allermeisten Unternehmen steuerfrei verschenken. Und das ist auch genau schon das Thema, was dazu führt, was du gerade gefragt hast, ja, was ist denn nicht verfassungsgemäß? Man kann sich es als Laie auch schon ganz gut vorstellen, weil wenn ich heute ein Reihenhaus in München verschenke, das irgendwie 1 Million wert hat, dann tue ich mich schon wahnsinnig schwer, darauf keine Erbschaft- und Schenkungssteuer zu bezahlen. Und da sagen viele natürlich laienhaft quasi, aber zu Recht, ja, wie kann es denn sein, dass ich ein Unternehmen mit 20 Millionen wert steuerfrei verschenken kann und auf das Reihenhaus Steuer zahle? Und genau darum geht es eben, ist das eigentlich mit der Verfassung vereinbar, dass Vermögen so unterschiedlich besteuert werden?
Und wann denkst du, ist der zeitliche Horizont gekommen, wo das eintreten könnte, also wo das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung trifft?
Also was man jetzt gehört hat, gibt es wohl im September 2026 jetzt die mündliche Verhandlung vor dem Verfassungsgericht. Da wird es nicht direkt eine Entscheidung geben, aber ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass bis Ende diesen Jahres, spätestens dann Anfang 2027, eine Entscheidung rauskommt. Und wenn die Entscheidung so lauten sollte, dass es nicht verfassungsgemäß ist, das gab es schon mal vor einigen Jahren, sowas Ähnliches, und dann hat das Verfassungsgericht sowas gesagt wie, ja, es ist zwar verfassungswidrig, gilt aber so lange weiter, bis es neue Regeln gibt. Natürlich wurde auch eine Frist gesetzt für diese neuen Regeln. Und so ähnlich stelle ich es mir aktuell vor, sodass man so ein Stück weit davon ausgehen kann, wenn es nicht verfassungsgemäß sein sollte, dann wird man voraussichtlich, schätze ich mal zum Beispiel, bis Ende 2027 noch das alte Regelwerk haben und danach dann gegebenenfalls ein neues. Jetzt kann man sich aber vorstellen, es gibt ja in Deutschland sehr, sehr viele Unternehmen und Betriebsvermögen und nicht unendlich viele Berater, Notare, was auch immer, dass es spätestens, wenn so ein Urteil rauskommen würde, dann natürlich einen sehr großen Run gibt von diesen heute noch bestehenden, vermutlich viel günstigeren Regeln noch Gebrauch zu machen.
Okay, das bedeutet, ich bin jetzt Unternehmer und möchte mein Unternehmen irgendwann an meine Kinder übertragen. Wann sollte ich das tun? Wie sollte ich das angehen? Und wie läuft sowas auch ab? Wie lange dauert das? Was kostet das?
Genau, also es sind sehr gute Fragen. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich überhaupt als Unternehmer mir die Frage stelle, ne? Wie geht das alles weiter? naturgemäß stellt man sich solche Fragen ab einem gewissen Alter. Ne? Ich brauche jetzt nicht mit 30 Jahren überlegen schon, wie ich irgendwie die Nachfolge gestalte. Aber irgendwann ist es halt soweit, dass man diese Gedanken hat. Und dann ist halt wichtig, diesen Prozess frühzeitig anzufangen. Und das ist deswegen auch so wichtig, natürlich jetzt aktuell wegen diesem Verfassungsgericht-Thema, aber für die Zukunft generell wichtig, weil wenn ich so eine Übertragung durchführe, es kann sein, dass alles schon gut aufgestellt ist und dass ich das sofort übertragen kann. Es kann aber auch sein, dass ich feststelle, die aktuelle Unternehmensstruktur, die ist jetzt noch nicht optimiert, beispielsweise hinsichtlich der Erbschaft und Schenkungssteuer. Dann muss ich vielleicht im Schritt 1 noch was umstrukturieren, habe dadurch vielleicht wieder irgendwelche neuen Haltefristen generiert und kann dann zum Beispiel die Übertragung auf die nächste Generation erst 7 Jahre später durchführen. Also da merkt man schon, das kann einfach einen großen Zeitraum beinhalten, so ein Projekt. Dazu kommt natürlich generell, desto größer das Unternehmen, desto komplexer ist in der Regel die Struktur und desto mehr muss ich analysieren, vorbereiten, berechnen. Also ich würde mal sagen, alleine die reine Vorbereitungszeit jetzt auf Steuerberatungsseite, die kann schon mal ein halbes Jahr oder so dauern, weil so ein Projekt, das fängt ja erstmal an damit, dass ich sage, okay, bevor ich überhaupt über das Thema Steuern rede, muss ich ja mal drüber sprechen, wie soll es denn weitergehen? Wenn beispielsweise mehrere Kinder da sind, vielleicht schon Enkel, wer kriegt was, wie viel und wann? Ich kann ja auch einen Teil übertragen, ich kann mit Niesbroch arbeiten, ich kann Familiengesellschaften machen. Das muss man erstmal alles besprechen und dann muss man natürlich für so einen Prozess erstmal auch als Berater die Ziele verstehen. Und zwar nicht nur des Unternehmers, sondern auch aller, die daran beteiligt sind. Ne? Weil oft ist ja so, dass in so einem Prozess stellt man dann fest, der Unternehmer hat innerlich schon lange geplant, dass zum Beispiel sein Kind X alles bekommt und weiterführt. Und wenn man das Kind X dann fragt, dann hat es ganz andere Pläne zu dem Ganzen. Und dann kommen da vielleicht auch erst Themen dann quasi plötzlich hoch, die überhaupt noch nicht klar waren. Also deswegen kann ich da nur sagen, das sollte man wirklich so früh wie möglich angehen. Hinzu kommt auch, dass in der Erbschaft- und Schenkungssteuer, das haben vielleicht viele schon gehört, gibt es ja diese Freibeträge, ne, die man alle 10 Jahre hat. Und manchmal kann es auch sein, dass man sagt, okay, wir staffeln so ein Projekt über 2x10 Jahre und umso früher muss ich dann entsprechend anfangen. Ja. Kostenpunkt für so eine Umstrukturierung, die ist natürlich schon nicht unerheblich, weil ich habe Kosten für Themen wie Notar, ich habe Kosten für Rechtsanwälte, ich habe Kosten für Steuerberater. Nicht zuletzt auch den eigenen Zeiteinsatz oder von Mitarbeitern im Unternehmen, die so ein Projekt zuarbeiten. Das heißt, auf der einen Seite kommt da schon was auf einen zu. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich einfach überlegen muss, was würde ich denn Steuern auslösen? Bleiben wir in der Erbschaft- und Schenkungssteuer, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann geht es ganz schnell in die Millionen rein. Insofern ist dann der Aufwand und die Belastung an Kosten auch wieder nicht so relevant.
Ich höre schon raus, dass es da ja nicht nur um steuerliche Problematiken geht, sondern auch viel um so menschliche Befindlichkeiten. Wenn man jetzt sagt, man ist jetzt selbst der Unternehmer, wie kann ich mich denn vorbereiten auf so ein Beratungsgespräch? Also wie sollte ich mir das überlegen, wohin das gehen soll und also wie kann ich mich da ja quasi vorbereiten?
Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir zum einen natürlich als Unternehmer selber Gedanken mache. Das erste ist mal, wenn jetzt jemand ein Unternehmen selber aufgebaut hat, sich zu überlegen, wie lange möchte er das zum Beispiel oder sie, wie lange möchte er das noch machen, das Unternehmen zu führen? Wie lange möchte er das alleine machen? Dann die zweite Frage natürlich irgendwann, wer soll das später bekommen? Dann auch eine ganz wichtige Frage ist, wenn man dann selber nicht mehr unternehmerisch tätig ist, was möchte man dann machen? Was braucht man dann auch? Braucht man zum Beispiel noch Erträge aus dem Unternehmen raus, Pension, was auch immer? Oder ist man sogar abhängig für die eigene Rente von dem Verkauf des Unternehmens? Oder ist man auf der Privatseite im Vermögen schon so gut aufgestellt, dass man letztendlich sagen kann, man kann das frei entscheiden? Ne? Das sind ganz, ganz wichtige Themen. Und dann empfehle ich auch immer, dass man da als unternehmerisch tätige Person nicht nur wie man es vielleicht oft macht, alles alleine immer durchdenkt und sich überlegt, sondern da auch mal eine Vertrauensperson hinzuzieht. Das kann ein Ehepartner sein, das kann aber auch ein Mentor sein, den man vielleicht hat, oder ein Freund oder ein unternehmerischer Bekannter und was auch immer. Und einfach mal da die Gespräche suchen und auch mal fragen, ne, wie hat sich vielleicht ein anderer Unternehmer Gedanken gemacht, wie hat der sich da aufgestellt, was waren da die Ideen, weil das ist jetzt wirklich ein Feld, sowohl in diesen Gedanken, wer kriegt was, was macht man weiter, aber dann auch in der Strukturierung und steuerlichen Umsetzung, da gibt es nicht den einen Königsweg. Ne? Da gibt es die unterschiedlichsten Vorstellungen, Ideen und dementsprechend entstehen dann die unterschiedlichsten Prozesse und Transaktionen. Ne? Also deswegen, desto mehr Input man da auch bekommt, desto besser.
Und ich sollte mir wahrscheinlich vorab auch mal Gedanken machen, was habe ich überhaupt für Vermögen? Also nicht nur das, was ich denke, dass es wert ist, sondern vielleicht auch mal bewerten lassen oder eine Einschätzung holen von extern, was das circa wert ist, um das überhaupt gerecht zu verteilen. Ich habe auch das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, was da so schlummert an Wert in ihrem Vermögen, weil sie über Jahre irgendwie Immobilien auch zugekauft haben in ihr Betriebsvermögen hinein oder sowas und ja, das da dann so rumliegt.
Ja, ist ein Riesenthema. Also die Immobilien auf jeden Fall, ne, die werden dann gerne mal auch so ein bisschen vergessen und dann muss man eben, ne, da ist man dann schon wieder bei so einem Punkt, ne, kann man dann die Immobilien isoliert übertragen mit dem Betrieb zusammen, ne, sind wir wieder in diesen Strukturen. Ja. Aber auch dann die große Frage, was ein Unternehmen wert, ne? Und da erlebt man ja in der Beratungspraxis die unterschiedlichsten Dinge. Da gibt's diejenigen, die denken, ihr Unternehmen ist super, super viel wert, ja, weil es ja das tollste Unternehmen der Welt ist und die vielleicht dann manchmal sogar ein bisschen enttäuscht sind, wenn man dann mal eine Bewertung drauflegt. Und dann gibt es die andere Schiene, die sagen, ach, das ist doch alles nichts Großes und die dann erstaunt sind, was für große Zahlen dann in der Unternehmensbewertung da rauskommen. Deswegen, wie du sagst, ne, ist ein erster, sehr wichtiger Schritt, überhaupt mal zu erfahren, wie viel Vermögen hat man denn?
Ja, ja, und du hast es vorher schon angekündigt, wenn das dann ein Kind bekommen soll und man hat das Kind noch gar nicht gefragt oder vielleicht arbeitet das Kind auch noch gar nicht damit, ist halt auch vielleicht ein erster Schritt, das mal zu fragen und mitmachen zu lassen und vielleicht auch schon, bevor man irgendwas übergibt, das Kind das einfach schon machen zu lassen und sich halt dann auch zurückzuziehen, wenn es soweit ist und nicht noch ewig dran zu kleben, unabhängig jetzt von steuerlichen Beweggründen, weil sonst diese Nachfolge vielleicht dann scheitert an der Übergabe.
Richtig, und natürlich auch auf der anderen Seite, glaube ich, als Kind quasi, ja, auch sich frühzeitig zu überlegen, wenn man in so einer, sag mal, Familie aufwächst, wo Unternehmen ein großes Thema ist, ne, sich frühzeitig zu überlegen, möchte ich da perspektivisch mit rein oder nicht? Und wenn ja, zu welchem Zeitpunkt? Weil auch da gibt es ja alle Möglichkeiten. Es gibt auch Möglichkeiten, so ein Unternehmen beispielsweise extern zu verkaufen oder theoretisch in eine Stiftung reinzubringen oder dass alle in der Familie zusammen Eigentümer des Unternehmens werden und die Kinder zum Beispiel einfach mitarbeiten. Gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Und da auch als Kind, so wie wir es gerade für den Unternehmer gesagt haben, auch nicht nur so selber im eigenen Stübchen quasi so drüber nachdenken, sondern da auch gern mal wirklich externen Input reinholen, weil ich sag mal, ich erlebe das oft, die Gespräche in der Familie, die sind auch schnell geprägt von Emotionen. Da ist oft der Senior-Unternehmer da, der es aufgebaut hat, ne, der denkt, es ist selbstverständlich, dass quasi die nächste Generation dieses Unternehmen führt und zwar exakt so, wie er es selber gemacht hat, ja, weil das war ja das Beste. Hat diese Erwartungshaltung. Und wenn dann ein Kind kommt und sagt, nee, also ich sehe das ganz anders, ich möchte es vielleicht nicht alleine führen, ich möchte was anderes machen, ich möchte mit jemand zusammenführen oder was auch immer, dann ist sofort eine Enttäuschung irgendwie da und dann endet es ganz schnell im Streit. Ne? Deswegen, glaube ich, lohnt sich da im ersten Schritt einfach mal selber nachzudenken, mit Bekannten, Freunden, Mentoren das zu erörtern und dann ein gemeinsames Gespräch zu suchen, da aber auch frühzeitig einen erfahrenen Berater mit dazu nehmen, der diese Gesprächsprozesse auch strukturieren kann, weil da ist man, glaube ich, egal, ob man jetzt von der Berufsbezeichnung Steuerberater, Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, was auch immer ist, ist man in der Rolle auch so ein bisschen gefragt als vermittelnde Person, ja, der diese Gespräche strukturiert und der auch darauf achtet, wie sind die Menschen, die da an dem Prozess beteiligt sind, kommt da auch jeder zu Wort, ja, hat man überhaupt das Gefühl, dass jeder ehrlich seine eigenen Ziele und Einschätzungen äußert? Da spielen dann auch ganz viel so psychologisch-emotionale Themen mit rein.
Wenn ich jetzt mich entschieden habe und ich habe diese Hausaufgaben gemacht und es ist dann soweit, wie läuft so ein Projekt ab? Also Beispiel jetzt mit Vibertax.
Genau, also das allererste ist, dass man in dem Projekt versucht, das ein bisschen zu gliedern in verschiedene Phasen. Wir arbeiten oft so, dass wir im ersten Schritt sagen, wir machen mal eine Konzeptphase. In dieser Konzeptphase steht am Anfang, dass wir erstmal ermitteln, so wie ich es vorhin schon erläutert habe, wer möchte was, ja, wohin soll das alles führen, dass man die Ziele versteht, wer soll was kriegen, völlig ohne über Steuern zu sprechen. Und wenn man diese Ziele verstanden hat, strukturiert hat, auch besprochen hat, dann kommt erst der nächste Schritt, nämlich die konkreten Konzepte. Und da arbeiten wir dann quasi so die Überlegungen, auf welchen Wegen können wir die Ziele erreichen. Meistens gibt es wirklich unterschiedliche Wege, unterschiedliche Transaktionsstrukturen, unterschiedliche Gesellschaftsformen. Und dann erarbeiten wir in dieser Konzeptphase quasi ein Konzept, wie sind jeweils die Ausgangssituationen, wie sind die Endsituationen, wie ist die Steuerlast, was passiert da alles? Und dann kommen wir da quasi dahin, dass die Unternehmerfamilie mehrere Konzepte, manchmal vielleicht auch nur eins hat, aber dann ganz konkret sieht, okay, wie lang dauert der Prozess? Was muss dafür passieren? Was ist die Investition, um das jeweilige Konzept umzusetzen? Und was erfordert es von allen Beteiligten? Und dann kann man am Ende dieser Konzeptphase entscheiden, was soll konkret umgesetzt werden? Auch wirklich mit ganz konkreter Investitionssumme. Und dann geht es eben in die zweite Umsetzungsphase, wo wir dann das ganze Thema wirklich ganz konkret begleiten, jedes einzelne Detail ausarbeiten, steuerlich absichern. Ja, das sind mit die komplexesten Dinge, die man tun kann im Steuerrecht, quasi so Übertragungen, weil einfach sehr viele Steuerarten da gleichzeitig reinspielen. Und dann gibt es natürlich nach dem Umsetzen beim Notar, vielleicht braucht man auch einen Rechtsanwalt, das liefern wir im Rahmen unseres Netzwerks alles mit ab. Und danach gibt es oft auch eine dritte Phase, wo man quasi sagt, man überwacht das Ganze nach. Das heißt, man überwacht die Fristen, die dranhängen, Anträge, die dranhängen und bleibt da einfach so mit am Ball.
Okay, sehr spannend. Aber das bedeutet, dass ich als Mandant mich da auch darauf verlassen kann, dass mein Berater zum Beispiel auch die Notarverträge für mich ausgestaltet. Also der führt mich durch den Prozess durch, weil ich glaube, viele haben auch immer Angst, dass sie da irgendwie alleine gelassen werden, was auch viele andere Berater vielleicht auch hier und da tun, weil sie überlastet sind oder so, aber das...
Ich denke, das hat zu tun mit Verantwortung, weil am Ende ist es so, natürlich kann ich als wir Steuerberater hauptsächlich, kann ich natürlich sagen, ich bin hier für die Steuern zuständig und für nicht mehr. Ne? Klar, wir sehen das halt anders, sondern wir sagen quasi, ich bin für unseren Kunden zuständig und ich bin dafür zuständig, dass unser Kunde sein Ziel erreicht und zufrieden ist. Und dafür muss ich alles tun. Also fühlen wir uns auch verantwortlich, wenn wir quasi im Cockpit sitzen von so einem Projekt, dass wir das von A bis Z organisieren. Wir machen nicht selber die Rechtsberatung oder wir erstellen die Verträge nicht, aber wir sorgen dafür, dass alle, die da beteiligt sind in dem Projekt, ihre Arbeit machen, dass alles pünktlich ausgeführt ist, dass alles korrekt ist und dass der Kunde auch zu jedem Zeitpunkt weiß, wo stehen wir im Projekt, wo liegt der Ball gerade und wer hat was zu tun. Und da fühlen wir uns halt von A bis Z verantwortlich, wenn wir so ein Projekt übernehmen, sodass quasi am Ende alles von uns zentral koordiniert wird.
Klingt gut. Wir haben jetzt viel drüber gesprochen, über Nachfolge, wenn der Unternehmer schon ein gewisses Alter erreicht hat. Was kann denn jemand tun, um jetzt vielleicht schon während seinem Unternehmerleben Vorbereitungen zu treffen? Weil ich hatte mal einen Fall in der Praxis, da ist ein Unternehmer mit knapp 40 verstorben, mit einem riesigen Unternehmen, das aber tatsächlich dann mit Steuer null übergeben wurde, weil alles vorbereitet war.
Genau, also das ist natürlich, desto größer das Unternehmen ist, desto eher lohnt es sich, auch regelmäßig solche Checks zu machen. Ne? Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, so einen, ich nenne es jetzt mal Erbschaftsfall, schon mal vorweg durchzuspielen, ne? Wie in so einer Simulation, dass man sagt, da ist immer ein bisschen unangenehm, aber zu sagen, sowas passiert, wenn du morgen stirbst. Ja. Ne? Aber man muss drüber nachdenken und wie du richtig sagst, ne, mit unseren größeren Kunden, da machen wir das auch, ne, und überlegen das. Und da kommen dann oft auch mal Sachen zutage, wo man merkt, oha, da passt zum Beispiel das Testament überhaupt nicht dazu, wie die aktuelle Idee ist, weil das Testament mal vor 20 Jahren geschrieben wurde und jetzt überhaupt nicht mehr auf die aktuelle Situation passt. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich da immer laufend mal Gedanken zu machen, das dann zu simulieren und dann halt zu schauen, wo passt vielleicht nicht was nicht und wo muss man welche Weiche noch stellen. Oder aber, wenn man in der Sicherheit noch eine Stufe weitergehen möchte, ne, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Rahmen von so vorweggenommenen Erbfolgen auch schon Dinge zu übertragen. Man kennt es zum Beispiel, die meisten kennen das von Immobilien. Ne, da gibt es dieses Thema Nießbrauch. Ich übertrage das Eigentum einer Immobilie an jemanden, behalte mir den sogenannten Nießbrauch vor, habe also letztlich noch die Kontrolle drüber, habe die Erträge draus, ne, und habe aber schon quasi dafür gesorgt, dass die Erbfolge geregelt ist. Und sowas kann ich natürlich bei Unternehmen ganz genauso machen, ne? Kombiniert mit allen möglichen Optionen. Wir haben gerade das Thema Nießbrauch besprochen. Dann geht es natürlich zum Beispiel um so Themen wie Pflichtteil, Pflichtteilsverzicht und all solche Themen. Muss ich halt mich drum kümmern, aber richtig, ne? Desto größer das Unternehmen ist, desto mehr bin ich halt auch in der Verantwortung, solche Dinge zu tun, ne? Weil ich sage es auch immer gern, ich bin ja als Unternehmer nicht nur derjenige, der schaut, dass es mir gut geht, sondern ich bin ja verantwortlich für Mitarbeiter, für Familie, für Nachfolger, für Lieferanten, für Kunden, für alles Mögliche. Und wenn ich dann drüber nachdenke und selber die Risikoposition bin, vielleicht als Alleinunternehmer, dann muss ich, so wie du sagst in deinem Fall, muss ich mich darum kümmern, dass das geregelt ist.
Ein Thema, das ja auch jetzt wegfallen würde, wenn die Politik das so durchsetzt, wie es diskutiert wird, ist ja diese Wohnungsbauunternehmen, sage ich, oder Bau ist falsch, Wohnungsunternehmen mit den 256 Immobilien im Bestand, glaube ich, war die Zahl. Skizzier doch das mal nochmal kurz, was aktuell möglich wäre und wie sich das dann verändern würde, wenn diese Befreiung wegfällt.
Genau, also es ist sogar aufgerundet, also es sind 300, ne? Okay. Und da ist es eben aktuell quasi so. Wir haben ja am Anfang heute von der Folge schon diskutiert, dass eben diese Regeln für Betriebsvermögen sehr, sehr günstig ist. Und da stellt sich jetzt eben immer die Frage oder hat sich die Frage gestellt, ab wann ist eine Immobilie einfach eine Immobilie, die steuerlich in der Erbschaft- und Schenkungssteuer ungünstige Regeln hat? Und ab wann ist eine Vielzahl von Immobilien ein Unternehmen, wie ein großes Wohnungsunternehmen? Und da hat sich aus irgendwelchen Gründen rauskristallisiert, dass die Finanzverwaltung sagt, wenn wir ein Unternehmen haben, das mindestens 300 Wohnungen im Bestand hat, die Wohnung ist natürlich auch genau definiert, ne, wie das in Deutschland so ist, wie viel Quadratmeter und so weiter und so fort. Und wenn diese 300 überschritten sind, dann bin ich ein Unternehmen und dann falle ich plötzlich rein in das Thema Begünstigung für Betriebsvermögen. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber so ist es halt aktuell. Und deswegen ist es im Moment auch noch ein hoher Anreiz für viele Immobilienunternehmer zu sagen, ich brauche mindestens diese 300 Wohnungen und wenn ich die 300 habe, dann kann ich begünstigt übertragen. Und da gibt es eben, wie du gerade gesagt hast, politische Bestrebungen zu sagen, das macht doch keinen Sinn, wollen wir nicht dieses Thema Wohnungsunternehmen abschaffen und diese Wohnungsunternehmen so sehen, als wären es einfach nur vermietete Immobilien. Und da sind die Unterschiede riesig. Also da reden wir schon, wenn wir jetzt ein Wohnungsunternehmen haben, jetzt machen wir einfach ein Beispiel mit 300 Wohnungen in einer größeren Stadt, dann hat man schnell Immobilienwerte von 40, 50 Millionen Euro zusammen. Und dann habe ich entweder, wenn es wie Immobilien gesehen wird, wie einzelne Immobilien, dann komme ich vielleicht auf eine Erbschaftssteuer von 10, 15 Millionen. Und wenn es ein Wohnungsunternehmen ist, null. Ja, deswegen ist das wirklich ein ganz, ganz großer Faktor. Aktuell funktioniert es noch mit den 300 Wohnungen, aber das hat eine sehr unsichere Zukunft.
Mhm. Ja, man muss ja, wenn man die Folge zum Beispiel jetzt hört, erstmal 300 Wohnungen sich einchecken.
Da gibt es gibt's die wildesten Geschichten, ne, dass speziell quasi, um diese Zahl zu erreichen, quasi Wohnungen gekauft werden in sehr, sehr günstigen Regionen, in Deutschland oder auch im EU-Ausland, alleine um diese Zahl voll zu bekommen. Und dann auch teilweise wird es dann ein paar Jahre später wieder abgestoßen. Ne?
Okay, sehr spannend. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so viel Erbschaftssteuer zahlen muss, gibt es da Möglichkeiten, das dann irgendwie nicht sofort zu zahlen?
Genau, ne? Es gibt in der Erbschaftssteuer gibt's eine Stundungsmöglichkeit, aber diese Stundungsmöglichkeit, die gibt's auch wirklich nur, wenn ich keine Möglichkeit habe, die Erbschaftssteuer zu zahlen, ne? Und da ist es natürlich relativ schnell so, dass das nicht funktioniert, ne? Ich hatte mal einen Fall, wo wir das gemacht haben und auch durchbekommen haben mit der Stundung. Da brauchst du aber wirklich dann Nachweise, zum Beispiel von der Bank auch, die dir quasi bescheinigt, dass du aufgrund deiner finanziellen Situation auch kein Darlehen bekommen würdest, um diese Erbschaftssteuer zu bezahlen. Nur dann bekommst du eine Stundung. Ist also relativ schwer, das zu bekommen. Und deswegen sind wir wieder so ein bisschen bei so dem dem Thema, was sich durchzieht heute durch die Folge, einfach frühzeitig dieses Thema planen, weil sonst kann einen das wirklich treffen, ja.
Ja, okay, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich habe wie immer eine kleine Schätzfrage für dich dabei. Was schätzt du, wie viele Unternehmer haben ihre Unternehmensnachfolge noch nicht sauber geregelt in Prozent?
Also ich würde schätzen, deutlich über 50, Tendenz eher Richtung 70-80%. Na, wir haben ja auch in Deutschland durch die Generationenaufstellung eine relativ große Kohorte von Unternehmen, die nächsten 5 bis 10 Jahre übertragen werden. Ja. Und ich glaube, die wenigsten haben das wirklich gut geregelt bisher.
Das ergibt auch die Recherche. Also die Daten der KfW sind ungefähr 60% aller Unternehmer über 55, was das eben widerspiegeln würde, was du gerade sagst. Also noch ein bisschen Potenzial für die nächsten Jahre und Arbeit bis zu dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Von daher, wer jetzt Lust hat, das Thema anzugehen, gerne melden. Ansonsten bis nächste Woche Donnerstag.
Super, Dankeschön.